Kapitel 29, die Verse 4 bis 14. Jeremia 29, 4 bis 14. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, darin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl ergeht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hineingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, und wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern, von allen Orten, wo ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Soweit die Verse aus Jeremia.
Ich freue mich, dass ich hier heute Gottes Wahrheit weitergeben darf. Ich bin ein bisschen erkältet und ich hoffe, dass meine Stimme aushält, aber ich denke, dass wir klarkommen werden. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass du der Mittelpunkt von dieser Gemeinde bist. Lass uns dein Wort verstehen. Lass meine Worte deine Worte sein. Herr, hilf meine Stimme auszuhalten. Und ich danke dir heute, dass du bei uns bist. Amen. Wenn alles anders ist, der Umgang mit Veränderungen. Jemand hat einmal gesagt, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Die Welt, in der wir leben, ist sich dessen sehr bewusst. Wenn man bei Google nach Veränderungen annehmen oder konstant Veränderungen sucht, wird man auf eine unglaubliche Vielfalt an Artikeln, Abhandlungen, Diskussionen, Büchern und Meinungen treffen, die alle bestätigen, dass Veränderungen etwas Konstantes ist und wir sie brauchen. Adrian D. von Venosen, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber er hat ein Buch geschrieben, The First 30 Days, Your Guide to Any Change, die ersten 30 Tage, der Guide zu jeder Art von Veränderung. Er hat geschrieben, Menschen, die Veränderungen begrüßen, denken, Veränderungen ist gut. Es geht darum, zu wachsen und zu lernen, und vielleicht erwartet mich nach diesem Wechsel etwas total Spannendes. Sie glauben, dass Veränderungen etwas Neues im Leben bringt und dass sie immer zu irgendetwas gut ist. Wenn ihnen die Veränderungen aufgezwungen wird oder wenn sie selbst eine Veränderung initiieren müssen, dann versuchen sie optimistisch, das Beste aus der Situation zu machen, indem sie das positiv dran sehen. Und er schreibt weiter, die Menschen, die ich kenne, die Angst vor Veränderungen haben, denken oft, dass Veränderungen sehr schwierig ist, dass sie ihre Sorgen und Unsicherheiten ans Licht bringen wird und dass sie ewig andauern wird. Sie denken auch, dass sie Pech haben, wenn Herausforderungen in ihr Leben treten und dass sie wie gelähmt, gestresst und unfähig sind, sich weiter voranzubewegen. Wenn man Gott aus dieser Gleichung streicht, dann sieht die allgemeine Zukunftsperspektive etwas so aus. Man sieht, dass je weiter entfernt die Zukunft ist, je mehr unsicher es ist. Eigentlich, wenn wir als Christen dieses Grafik darstellen könnten, wir können sehen, okay, war es sehbar, aber ungewiss wird, Gott ist treu dabei und dann weiter, Gott ist immer noch treu dabei. Aber das ist unsere natürliche Perspektive. Und selbst als Christen kann diese Ungewissheit schlimm sein. Veränderungen zeigt sich fast immer in unseren Lebensumständen. Wir rechnen damit, was in den nächsten Stunden passieren wird. Werde ich noch im Bett liegen? Denke ich, okay, ich werde jetzt aufstehen, ins Bad gehen, Wasser kochen, mir eine Tasse Schoko-Cappuccino machen, meine E-Mails checken und dann Zeit mit Gott verbringen. Dann werde ich mich duschen, anziehen und zur Arbeit gehen. Heute Abend nach der Arbeit, hoffe ich, werde ich noch ein paar Wände in mein Treppenhaus streichen. Wir denken an unsere Woche, welche verschiedenen Termine wir haben, welche Dinge wir erledigen müssen und vielleicht denken wir sogar schon über die nächste Woche nach. Oh, ich habe vergessen zu sagen, if anyone wants their English copies of the sermon in the back on the help seat. Excuse me. Okay, English copies sind hinten. Doch wissen wir, was passieren ist, können wir nicht voraussagen. Ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was morgen passiert. Ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was heute Abend passiert. Ich kann noch nicht mal mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was in den nächsten Minuten passiert. Wir gehen davon aus, dass nichts sich ändern wird, aber in Wirklichkeit, wir wissen es nicht. Wir werden häufig überrascht. Dinge verändern sich plötzlich und sich ganz anders. So oft. Und wenn wir nur das Ende sehen könnten, wären wir viel entspannter und zuversichtlicher sein. Aber meistens ist es nicht so. Plötzlich löst sich der neue Job, von dem wir eigentlich dachten, wir bekommen ihn, in die Luft auf. Der Verkehr auf unserem Weg zur Arbeit wird durch einen Unfall blockiert. Ein Mitglied in unserer Familie wird krank. Oder vielleicht werden wir selber. Auf einmal werden wir mit einer veränderten Situation konfrontiert. Eine Situation, die vielleicht nicht einfach zu verstehen oder zu ertragen ist. Lass uns ein Video, dieses Video angucken.
Thank you. come on. Give me a break.
Oh!
Okay, jetzt alle mal tief durchatmen. Das war heftig, ja. Aber so oft wie diese Frau im Film wissen wir oder verstehen wir nicht, was passiert. Wir wissen vielleicht, dass es uns nicht gefällt, was gerade passiert. Und wir sind schnell dabei zu denken, dass wir wissen, was da passiert. Genau wie diese Frau glauben wir zu wissen, wie die Situation ausgehen wird. Der ganze Prozess kann erschreckend sein und uns aus der Fassung bringen. Wir denken, das ist nicht fair. Oder, das habe ich nicht verdient. Oder wir versuchen zu ignorieren, was gerade passiert und verlügen es. Es kann nicht sein, dass mir das passiert. Aber inmitten des Chaos kann man eine leise Stimme hören. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Jeremia 29,11. Und aus Matthäus 28,20. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und auch das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dieses gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Römer 8, 28. Jesus hat für uns gebetet, ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt zu nehmen, aber schütze sie vor dem Macht des Bösen. Johannes 17, 15. Und der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. Psalm 121, 7. Corrie Ten Boom hat einmal gesagt, im Himmel gibt es nie Panik. Und ich finde das toll, finde das sehr gut. Gott sitzt nicht da oben und sagt, oh Mann, das hier ist nicht gut. Oder, was ist da gerade passiert? Ja, wir müssen das wieder in Ordnung bringen. Nein. Nichts kann Gott überraschen. Nichts geschieht ohne Gottes Erlaubnis. Also wenn Gott souverän ist und die völlige Kontrolle hat, warum wehren wir uns so gegen Veränderungen? Hier einige Gründe, warum wir keine Veränderungen mögen. Zuerst, Veränderung ist riskant. Die Dinge können schlechter werden, als sie jetzt sind. Sie können noch besser werden, aber Risiko ist hoch. Veränderungen bewirkt, dass wir unsere Wohlfühlzone verlassen müssen. Und wir fühlen uns gerne wohl. Je älter man werden, desto schwerer wird Veränderungen. Wir kleben an unseren Gewohnheiten. Und drittens, wir mögen keine Veränderungen, weil sie uns daran erinnert, dass wir nicht die Kontrolle haben. Und wir haben gerne die Kontrolle. Gott hat Adam und Eva im Garten Eden geschaffen und ihnen die Verantwortung gegeben, für alle Tiere zu sorgen. In jeder von uns ist der Wunsch, die Kontrolle zu haben. Weil wir eine sündige Natur haben, müssen wir immer wieder Gott die Führung in unserem Leben überlassen und uns immer wieder seiner Souveränität und seinen Willen unterordnen. Und dann viertens, Veränderungen heißt, dass wir noch nicht fertig sind. Ich kann dieses Kästchen auf der Liste noch nicht abhaken. Wisst ihr, wie ich liebe es, Dinge abzuschließen zu können. Dinge fertig zu kriegen. Ich überlege oft abends beim Einschlafen, welche Sachen ich während des Tages erledigen könnte. Aber bis unser Herr Jesus wiederkommt und wir unseren perfekten himmlischen Körper bekommen, werden wir nie fertig sein. Vor einigen Jahren gab es in den Vereinigten Staaten einen beliebten Autoaufkleber auf dem Stand. Bitte hab Geduld mit mir, Gott ist noch nicht mit mir fertig oder noch nicht fertig mit mir. Wenn Jesus in Matthäus 18,1 sagte, dass wir uns von unseren Sünden anwenden und wie Kinder werden sollten, um ins Reich Gottes zu kommen, will er uns zu einem Leben der Veränderungen einladen. Kinder verändern sich von Tag zu Tag. Großeltern sagen immer, du bist ja groß geworden, wenn sie ihre Enkelkinder sehen. Meine Eltern sagen das immer noch zu mir, aber sie meinen eine andere Art von Wachstum. Ja. Geistig gesehen sollten wir uns genauso verändern, uns entwickeln von Tag zu Tag. Aber wir kommen zu einem gewissen Punkt und dann wollen wir uns nicht mehr verändern. Wir mögen die Dinge, wie sie sind, so wie sie sind. Wir fühlen uns wohl so. Wir müssen lernen, uns gerne ständig zu verändern. Oh, und es muss nicht jedes Mal eine riesige, welterschütternde Veränderung sein, dass wir unseren Job verlieren oder eine schlimme Krankheit bekommen. Aber wir müssen lernen zu erkennen, dass wenn wir wie Christus werden wollen, also geistig wachsen, heißt, dass wir mit Veränderungen konfrontiert werden und selbst verändert werden. Wachstum bedeutet immer Veränderung. Immer. Die Bibel ist voll von Beispielen von Leuten, die von Veränderungen herausgefordert wurden. Lass uns ein paar Beispiele anschauen und sehen, ob wir einige richtige Schritte von Menschen identifizieren können, die mit Veränderungen konfrontiert wurden. Lass uns zuerst ein Beispiel von Abraham anschauen. In 1. Mose 12,1 lesen wir, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. So, Abraham erkannte, dass Gott mit ihm sprach. Er hörte zu und glaubte, was Gott sagte. Abraham gehorchte. Er machte sich in Gehorsam auf den Weg. Er ging im Glauben los. Er handelte. In 1. Mose 12,4 steht, Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Ja, er war alt, aber trotzdem. Er hat diese Herausforderung akzeptiert. Und dann in 1. Mose 13,1, Abraham kehrte in den Süden des Landes Kanaan zurück. Und mit ihm, seiner Frau und seinem Neffe Lot. Ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Okay, schauen wir Joshua an. Wir lesen Joshua 1,1-2. Als Mose gestorben war, sprach der Herr zu Joshua, dem Sohn Nuns, der Mose bei seinen Aufgaben geholfen hatte, mein Diener Mose ist tot. Nun wirst du Israel führen. Befehl dem Volk, sich für den Aufbruch fertig zu machen. Ihr werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich euch gebe. Okay, wir können auch hier sagen, dass Joshua erkannte, dass Gott zu ihm sprach. Er hörte zu und glaubte, was Gott sagte. Joshua gehorchte. Er befahl den Führern des Volkes, alles vorzubereiten, um ins heilige Land einzuziehen. Joshua 1,10. Er handelte im Glauben. Er sandte Kundschafter und Späher? Ja, ins Land über den Jordan. Das ist in Joshua 2,1. Noch ein Beispiel. Schauen wir Ruth an. Im Buch Ruth, Kapitel 1, lesen wir, dass Ruth mit ihrem Mann aus Juda nach Moab zog. Dann ist ihr Mann gestorben. Und nach etwa 10 Jahren ihr 2 Söhne sind auch gestorben. Und sie blieb alleine zurück und mit ihren beiden Schwiegertochter. Dann brach im Land eine Hungersnot aus. Zuerst Ruth war aufmerksam Gottes Segen gegenüber. In Ruth 1,6 lesen wir, bald darauf erfuhr sie, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hat. Zweitens, sie glaubte, dass Gott für sie sorgen würde. Und drittens, sie ergriff die Initiative. In 1,6 lesen wir, wegen seiner Hungersnot in ihrem Land, packte Ruth ihr Sacken und begann ihre Reise von Land Moab in das Land Juda, wo der Herr sein Volk mit Nahrung versorgte. Okay, noch ein Beispiel. Hiskia. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König von Juda wurde. Er tat das Rechte vor dem Herrn und wurde deswegen vom Herrn reich gesegnet. In 2. Könige 18, 2 und 3, wir lesen, dass einiges Tages bekommt er einen Brief vom König von Assyrien, der ihm mitteilte, er werde ins Land einfallen und Juda erobern. Okay, das ist eine neue Situation. Hiskia demütigte sich vor dem Herrn in König 19,1. Er bat den Herrn um seine Führung. Er ging zum Propheten Jesaja in 19,5. Er betete gezielt, sprach mit Gott über die ganze Situation in 19,15. Er erkannte Gott und seinen Charakter an in 19,15. War Gott gegenüber offen und ehrlich über die Situation. Sagte, wie übermächtig die Assyrier in der Schlacht gewesen waren. In Vers 17 und 18. These were bad dudes. Ein furchtbarer Feind waren die Assyrier. Und Hiskia hat das einfach offen der Herr erzählt. Wir sind im Nordherr Helfens. Er bat um Befreiung. Es ist eine tolle Geschichte. Der Herr griff mit einem Wunder ein und befreite Hiskia und das Land Juda. Jahre später war Hiskia todkrank und war vom Herrn gesagt, bring dein Leben in Ordnung, du wirst bald sterben. Okay, das ist eine neue Situation, eine Herausforderung. Hiskia zog sich ganz zurück und konzentrierte sich ganz auf den Herrn. Es steht in Vers 2, er drehte sein Gesicht zur Wand. Oft müssen wir uns zurückziehen und uns dem Druck der Situationen entziehen, so wie er den Herrn klar achten können und sehen. Hiskia betete, er sprach mit dem Herrn in Vers 3 und dann war Gott gegenüber offen und ehrlich. Er weinte bitterlich. Er drückte Gott seine echten Gefühle aus. Und das dürfen wir auch immer wieder. Gott sieht unser Herz. Es ist befreiend oft, wenn wir Gott unsere echten Gefühle ausdrücken. Okay, ein letztes Beispiel. Hannah und Samuel. Wir lesen in 1. Samuel Kapitel 1, dass Samuels Mutter Hannah darüber litt, dass sie keinen Kinder bekommen könnte. Eines Tages war sie sehr bekümmert und weinte bitterlich, während sie im Tempel betete. Sie bewegte ihre Lippen, doch sie sprach nicht. Und ihr kennt die Geschichte. Der Priester Eli dachte, sie sei betrunken. Sie versprach dem Herrn, dass sie ihm ihr Kind weihen würde, wenn sie schwanger wird. Und Gott erfüllte ihren Wunsch. Hannah betete. Sie vertraute sich mit ihrer Last dem Herrn an. Sie vertraute Gottes Souveränität. Sie handelte im Glauben, machte weiter ihrem Leben. Und wir lesen in Vers Kapitel 1, 18, und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht. Sie hat dem Herrn vertraut und ist weiter mit ihrem Leben gegangen. Und später, sie hielt ihr Versprechen. Als Samuel etwa 12 Jahre alt war, übergab Hannah ihn dem Priester Eli. Das war, als er erwohnt war. Das heißt, er kam ohne die ständige Fürsorge seiner Mutter zurecht. Dieses wurde von dem jüdischen Historiker Josephus bestätigt. Der sagt, er sei 12 Jahre alt gewesen, als er dem Herrn geweiht wurde. Es ist interessant, sich zu erinnern, dass auch Jesus 12 Jahre alt war, als er das erste Mal den Tempel in Jerusalem aufsuchte. Auch heute noch ist es bei den Juden Brauch, dass eine Junge mit 12 Jahren alt, 12 Jahren das Alter erreicht, in dem er die Verantwortung für sich selbst übernehmen kann. So, nachher betete Hanna noch einmal in Samuel 2, 1 bis 10, ein ziemlich langes Gebet. Sie verherrlichte Gott und seinen Charakter. Sie bekannte Gottes Souveränität und Allmacht. Sie preist seine Güte und seine Segnungen. Sie preist Gott dafür, dass er ihr beisteht. Und Gott war treu. Wir lesen in 1. Samuel 2, 21, dass Gott Hanna mit 3 weiteren Söhnen und 2 Töchter segnete. Und schließlich Samuel. Er tat seinen Teil beitragen und zwar weit mehr, als man von einem Kind in seinem Alter erwarten könnte. Das heißt, er betete den Herrn an, also er betete zu ihm. In 1. Samuel 3, 19 bis 20 steht, Samuel wuchs heran, der Herr stand bei ihm bei und ließ keine Ankündigung Samuels unerfüllt bleiben. Ganz Israel, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden, erkannte, dass der Herr ihn zum Propheten erwählt hatte. Von Anfang an war Samuel zweifellos geistig schon außerordentlich reif. Und seine Mutter, die ihn dazu erzog, dass er einmal im Heiligtum dienen sollte, brachte ihm sorgfältig alles bei, was er im Heiligtum zukünftig tun würde. Auch kleine Kinder sollten frühzeitig lernen, Gott anzubeten. Eltern sollten ihnen das Beten beibringen und ihnen helfen, mit Ausdauer jeden Abend zu beten. So können sie lebenslange gute Gewohnheiten entwickeln. Gott wird sie gnädig annehmen und ihnen helfen, geistig zu wachsen. Es gibt noch so viele Beispiele, andere Beispiele von Menschen, deren die Bibel, die mit Veränderungen konfrontiert würden. Aber lasst uns, um die Zeit willen, noch mal kurz zusammenfassen. Als sie mit Veränderungen konfrontiert würden, haben diese biblischen Charakter Folgendes getan. Sie anerkannten Gott an. Sie konzentrierten sich auf den Herrn. Sie demütigten sich vor dem Herrn. Sie beteten und suchten Gottes Führung. Sie waren offen und ehrlich vor Gott. Sie hörten auf Gott. Sie glaubten und vertrauten Gott in seiner Allmacht und Souveränität. Sie erkannten, wo Gott seinen Segen gab. Sie waren gehorsam. Sie haben die Initiative ergriffen, sich im Glauben auf den Weg gemacht. Sie priesen Gott für seine Güte und seine Segen. Sie priesen Gott für seinen Beistand. Am 1. Mai lief Sam Riddle, Sohn von Rahel und Martin Riddle, Mitarbeiter und Freunde bei mir von Campus for Christus in England, mit seinen Freunden und einem von den Jugendleitern, einem Arzt, von einem Jugendtreffen in ihrer Gemeinde nach Hause. Ein zu schnell fahrendes Auto geriet außer Kontrolle. Es schleuderte den Jugendleiter weg und überfuhr Sam, welcher sofort tot war. Die anderen Jungs passiert nichts. Entschuldigung. Die Fahrerin, eine junge Frau, ergriff die Flucht. Die Riddles baten über das Fernsehen, sich zu stellen. Und kurz darauf wurde sie von der Polizei gefasst. Ein Bauer hat sie im Schlafen in seiner Scheune gefunden. Sam hat den Herrn geliebt und deswegen wissen wir, dass er jetzt bei Jesus ist. Doch seine Angehörigen leiden und müssen den Schmerz seines Verlustes ertragen. Riddles Situation hat sich dramatisch verändert. Denn alles, was sie tun können, ist, was unsere biblischen Beispiele getan haben. Anerkennen, dass Gott souverän ist, sich auf ihn zu konzentrieren, auf ihn zu hören, Gott ehrlich zu begegnen und so weiter. Ja, kürzlich mussten Anne und ich genau dasselbe tun. Obwohl unsere Situation wesentlich harmloser ist, als dieses bei den Widows der Fall ist. Letzten Sommer haben wir zum ersten Mal in den 20 Jahren, welche wir jetzt schon hier in Deutschland leben, von einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten gehört. Dieses Abkommen war unserer Außenmissionsorganisation völlig unbekannt und ebenso auch den Missionsorganisationen hier in der Gegend nicht bekannt. Lange Rede, kurzer Sinn. In Annes und meinem Fall haben wir erfahren, dass wir für ein Jahr und einen Tag, mindestens 366 Tage, in die USA zurückkehren mussten, um all unsere Renten und Krankenversicherungsansprüche zu sichern, wenn wir irgendwann in Renten gehen würden. Es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass wir sehr überrascht waren und uns nicht über diese Situation freuen können. Wir haben versucht, einen Weg zu finden, diese Anforderung zu umgehen. Wie diese Frau im Video bin ich am Kicken, Schreien und Kämpfen dagegen gewesen. Aber dort mussten wir feststellen, dass wir keine anderen Wahl haben. Wir müssen euch allen und unserem Leben hier in diesem wunderschönen Teil der Welt auf Wiedersehen sagen und für ein Jahr und einen Tag zurückkehren in den Vereinigten Staaten. Wir haben unsere Flüge schon gebucht. Wir werden am 8. Juli abreisen. Eine amerikanische Missionarsfamilie will ein Sabbatjahr hier in Kanada verbringen und sie werden so lange in unserem Haus wohnen. Wir werden bei Freunden und Familien in Colorado wohnen. Und da wir ein Jahr lang keines Zuhause haben und die Zigeuner leben werden, gibt es noch viel Ungewisses. So wie jeder, der mit Veränderungen konfrontiert wird, werden auch wir Gott als unserem Herrn anerkennen. Wir werden uns konzentrieren und ausrichten auf ihn. Wir werden uns demütigen bei dem Herrn. Wir beten und um Gottes Führung und Leitung bitten. Wir sind offen und ehrlich vor Gott. Wir hören auf Gott, glauben und vertrauen auf Gott und seine Allmacht und Souveränität. Wir achten aufmerksam darauf, wo Gott uns segnet. Wir sind gehorsam. Wir ergreifen die Initiative und machen unseren Glauben auf den Weg. Wir preisen Gott für seine Güte und seine Segnungen. Wir preisen Gott für seinen Beistand. Ich kann nicht sagen, dass es einfach war und ist. Aber als Anne und ich durch diese neue Situation gehen mussten, hat sich bei uns eine Vorfreude und friedliche Zuversicht eingestellt, dass das nächste Jahr ein Abenteuer wird, in dem wir, wie auch die Gemeinde hier, Gottes reichlichen Segen und seinen Beistand erfahren werden. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir, dass du alles in deine Hand hältst. Wir befehlen dir die Familie Ritter, ihr Schmerzen und Leid. Und danke dir, Herr, dass du sie in deine Arme hältst. Herr, danke dir, dass du alles im Griff hast und wir können dir vertrauen. Ich bete um Gnade für die Wittels. Und ich danke dir, Herr, dass du uns durch uns und die Änderungen, die in unser Leben immer wieder auftauchen, begleitest. Und dass du uns so liebst und uns sicher und einheimisch ist. Wir preisen dir, Herr.